Erstaunlich, ja.
Die Ergebnisse sind ernüchternd.
War da die Hoffnung so groß?
Ja, dann schieß mal los.
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der sich jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Cardio Quartett. Mein Name ist Stefan von Helink aus Göttingen. Gemeinsam mit mir begrüßen Sie wie immer Xenia Stach aus Mannheim.
Hallihallo.
Marvin Schwarz, niedergelassen in der Oberpfalz, genauer gesagt in Schwandorf. Ich habe es mir jetzt gemerkt.
Hallo zusammen.
Und natürlich Javita Hashemi von der Charité in Berlin.
Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus den Bereichen der Kardiologie vor. Und Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und Marvin fängt direkt an und er hat was vorbereitet. Die Aegis-2-Studie mit den gigantischen Zahlen von 18.000 Patienten. Und ich bin ganz gespannt, was dabei rauskam.
Ja, vielen Dank, Stefan. Ich möchte euch Aegis-2 heute vorstellen. Eine Studie, die sich mit der Frage beschäftigt hat, ob denn nun ein hohes HDL zu einem positiven Outcome nach einem Herzinfarkt führt. Dazu haben die Macher der Studie die Substanz CSL112, das ist ein aus humanes Plasma gewonnenes Apolipoprotein A1, in Patienten infundiert nach einem Protokoll und haben untersucht, ob hierdurch das kardiovaskuläre Outcome sich verbessert. Apolipoprotein A1 ist der Hauptbestandteil vom HDL und ist wichtig für den Cholesterinentzug aus den Plaques. Und damit führt es auch dazu, dass das periphere Cholesterin sinkt. Die Macher der Studie haben 19.000 Patienten gescreent, 18.000 dann aufgenommen, haben die Patienten randomisiert, doppelblind dann eingeschlossen in die Studie. Die erste Infusion des CSL112 fand 12 Stunden nach Infarkt oder nach der Koronarografie statt, je nachdem, was später war. Es handelte sich um Typ 1 Infarkte. Es wurde dann für 4 Wochen wöchentlich wiederholt und die Patienten wurden bis zu einem Jahr nachbeobachtet. Die primären Endpunkte waren Herzinfarkt, Schlaganfall und der kardiovaskuläre Tod. Die Einschlusskriterien waren, dass das Patienten über 18 Jahre sein sollten, eben der Typ-1-Infarkt und eine Mehrgefäß-KHK. Zusätzlich sollte mindestens ein weiterer Risikomarker vorhanden sein, zum Beispiel Alter über 65, Zustand nach Herzinfarkt oder eine vorhandene PAVK. Die Ergebnisse sind ernüchternd, aber reihen sich in unsere Kenntnisse zum HDL ein. Es gab leider kein signifikantes Outcome, keine Verbesserung der kardiovaskulären Folgen für die Infusion von CSL112 im Bereich Tod und Herzinfarkt hat sich zwar eine leichte Tendenz herausgearbeitet zugunsten des CSL112, aber diese war nicht signifikant. Beim Schlaganfall gab es sogar eher einen negativen Effekt für das CSL112, auch wenn hier das nicht signifikant war. Damit bestätigt sich der Trend, dass HDL zwar per se ein Marker ist, wie hoch das Risiko insgesamt ist, aber wir durch die Modifikation von HDL keinen Einfluss auf das kardiovaskuläre Outcome nehmen können.
Okay, vielen Dank. Jetzt, wenn man sich die Aegis-1-Studie anschaut und mit der Aegis-2-Studie vergleicht, dann kommt ja so ziemlich das Gleiche raus. Das fände ich ja ziemlich tapfer, dann nochmal 18.000 Patienten einzuschließen. War da die Hoffnung so groß? Ich meine, die Zahl der Endpunkte war in Aegis-1, sie hatten ja nur 1.300 Patienten, die war ja viel zu niedrig. Deswegen hat man das wahrscheinlich gemacht, aber.
Naja, es steht ja jetzt quasi wieder im Raum, nachdem die Tendenz stimmt, dass vielleicht die Studie unterpowered ist. Aber sie ist jetzt um den Faktor 10 und noch höher. Also macht es schon Sinn, sich auch eine größere Empowerung nochmal anzuschauen. Aber ich glaube, das Thema ist jetzt erstmal vom HDL vom Tisch. Da sind wir jetzt noch 12, 15 Jahre dran und wir haben keine Substanzen gefunden, die uns da weiterbringen. Es ist halt einfach ein Risikomarker HDL. Je niedriger es ist, umso schlechter. Je höher es ist, umso besser. Aber wir können es nicht beeinflussen.
Könnt ihr mal Cholesterol-Efflux definieren? Das ist irgendwie die Entfernung von Cholesterin aus Makrophagen und anderen Zellen durch HDL. Wie muss man sich das vorstellen? Es wird abtransportiert?
Stefan, ich sage ja immer so salopp, HDL-Partikel ist ja wie so ein kleiner Staubsauger. Ja, das hat nicht zwingend was mit den Makrophagen und wir holen uns das LDL jetzt aus der Intima Media, sondern prinzipiell überall da, wo das HDL-Partikel, die auch dafür zuständig, dann letztendlich das Cholesterin und dann über Transformationen dann auch zum LDL zu Leber transportiert, dann so abgebaut zu werden. Ja, das ist ja der springende Punkt. Aber man kann wirklich zu diesem HDL-Partikel sagen, das ist ein Staubsauger von dem ganzen Müll, ja, was in deinem Körper sozusagen oder in unserem ganzen Körper zirkuliert. Und ich finde diese Daten insofern eigentlich auch schön, dass man sie publiziert hat. Und man darf diese Studie auch nicht runterspielen, sondern sie zeigt uns ganz klar, dass es nichts bringt, das HDL-Partikel zu erhöhen. Wir haben das an den CETP-Studien gesehen. Ja, da sind ja jegliche gescheitert, wurden auch frühzeitig abgebrochen. Die eine läuft ja noch mit einer Substanz, die heißt, oh, ich kriege sie wieder nicht zusammen, Obicetirinib oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Und da sehen wir ja auch diese 150-prozentige HDL-Erhöhung. Aber man erhofft sich, und deswegen hat sie auch in die Phase 3 jetzt geschafft, die läuft auch noch als Endpunktstudie, weil sie das LDL um 45% senkt. Also wir werden sehen, wo letzten Endes die Wahrheit liegen wird. Aber ich glaube, wir müssen uns davon entfernen, diesen, wie ich von mir liebevoll genannten Staubsauger des Mülls, als den protektiven Parameter zu sehen, weil natürlich ist es protektiv, gar keine Frage, aber in einer Größenordnung, wie gesagt, und auch schon mehrfach kommuniziert, für alle da draußen 40 bis 80 Milligramm pro Deziliter für Frauen vor der Menopause und ansonsten für alle anderen, sprich Männer und Frauen nach der Menopause 40 bis 60. Punkt. Alles andere ist, niedrig ist schlecht, hoch ist genauso mit kardiovaskulärem Risiko assoziiert. Das ist alles.
Aber sag mal, weißt du, wie man sich diese Infusion, die da gemacht haben, vorstellen kann? Ist das jetzt eine 6 Gramm wurden da infundiert? Ist das eine milchige Substanz? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weißt du das?
Also Stefan, muss ich ehrlicherweise gestehen, ich habe da dann nicht teilgenommen. Deswegen kann ich dir jetzt da nichts dazu sagen.
Ich war Studienarzt in dieser Studie.
Ja? Hey, Javid! Ja, dann schieß mal los.
Ja, aber ich weiß es auch nicht, ja, weil aufgrund der Verblindung war sowohl die Infusionsflasche als auch die Laien schwarz. Ah. Das heißt, ich habe die Substanz, es gab sagen, das Studienteam war zweigeteilt. Die einen waren sagen, nicht verblindet, die sagen, das angerührt haben und vorbereitet haben und das Team, was sagen, in der Versorgung tätig war, die waren verblindet, sodass ich das irgendwie nie gesehen habe.
Das heißt, das ist ja ein Problem, was wir immer wieder bei den IV-Eisen-Studien auch haben, dass es ein blindes und ein unblindes Team gibt. Also die Zuleitung an sich, die ist ja immer schwarz. Aber der Anschlussstutzen, der war immer durchsichtig. Den musste man dann im Grunde formal noch mit irgendwie Alufolie umwickeln. Oder wie habt ihr das da gemacht?
Der war abgedeckt, genau, durch so ein äußeres Ding, genau.
Okay, sehr spannend. Und sag mal, diesen Cholesterol-Efflux, kann man in vitro bestimmen? Macht das irgendwer oder wird das in Studien gemacht oder spielt das irgendeine Rolle in der Klinik?
Nein.
Wahrscheinlich nicht,
nein,
oder?
Überhaupt nicht. Also nein.
Okay, also ja, ich glaube, so lange müssen wir über die Studie gar nicht reden. Ich finde, du findest sie ja total wichtig. Ich denke immer, naja gut, ist ein bisschen schade, dass das Konzept eben nicht funktioniert.
Naja, wie sie hilft uns ja jetzt auch einmal mehr zu untermauern, dass dieses Konzept, dass wenn man ein hohes LDL hat, das durch ein hohes HDL ausgleichen kann. Da kommen ja immer wieder die Argumente auch aus dem hausärztlichen Bereich, okay, aber das HDL passt, also müssen wir nicht ums LDL kümmern. Das ist halt einfach ein Argument mehr, wo wir entgegnen können, dass wir uns ums LDL kümmern müssen.
Und Marvin, das ist eigentlich hervorragend, dass du sagst, weil genau das untermauert ja, dass wir diesen Quotienten wirklich jetzt, so wie wir Simvastatin langsam ja hoffentlich bald ausmerzen, genauso ausmerzen. Ja, denn die sind ja eigentlich gefährdet. Das sind die Patienten, die, wo man sich in die absolut noch falscheste Sicherheit wiegt und sagt, schön, hohes LDL und dann noch hohes HDL dazu. Genau die entwickeln dann doch vorzeitige Atherosklerose. Nicht nur das massiv erhöhte LDL, sondern das HDL dann auch dazu. Von daher ist die Studie aus meiner Sicht toll. Haben sie gut gemacht. Auch wenn die Ergebnisse, so leid das mir tut, dann so ausgefallen sind. Aber wenn man mich vorher gefragt hat, hätte ich die so vorhergesagt. Ich weiß nicht, David, hat man das im Vorfeld dann auch mal diskutiert? so, oder was hat man erwartet? Wirklich, dass die Infarkte oder?
Das muss ich ganz peinlich gestehen. Ich habe diese Patienten so Visite gesehen und ich habe sie nach AEs gefragt.
Na, dann machen wir doch mal weiter an der Stelle. Kann dann Javid gleich weiter erzählen. Und zwar, jetzt kommt der bahnbrechende Neuigkeiten, nämlich Diltiazem.
Genau, ich beantworte heute eine Frage, die ihr euch nie gestellt habt. Nämlich, ich darf also eine Studie vorstellen, im Mai im JAMA publiziert, eine Arbeit aus den USA von Wayne Ray und Kollegen aus Nashville, Tennessee, mit einem Thema, also das alltäglich erscheint und vermutlich erstmal keine Fragezeichen aufwirft. Die Kolleginnen haben sich nämlich angeschaut, ob die Wahl der Frequenzlimitation bei Patientinnen mit Vorhofflimmern und oraler Antikoagulation einen Einfluss auf Blutung hat. Oder ein bisschen klarer formuliert, macht es einen Unterschied in der Blutungshäufigkeit, ob ich dem Patienten Diltiazem oder Metoprolol gebe, wenn er oral antikoaguliert ist mit Apixaban oder Rivaroxaban. Die Idee dahinter ist, dass die Patienten, also die beiden Faktoren Faktor 10a-Inhibitoren sind, also Apixaban und Rivaroxaban sind beides Faktor 10a-Inhibitoren und die werden über den CYP3A4-Weg abgebaut, genauso wie Diltiazem. Und Diltiazem, also mit der Idee, dass das Diltiazem, was über denselben Weg abgebaut wird, de facto die Wirkung dieser Antikoagulation verstärkt. Also wir damit auch eine häufigere Blutung annehmen könnten. Für die Analyse haben die Kollegen das US Medicare Register genutzt, haben 204.000 Patienten analysiert, die als Einschlusskriterium natürlich haben mussten, dass sie entweder mit Apixaban oder Rivaroxaban antikoaguliert wurden und konsekutiv zum Beginn diese Antikoagulation entweder mit Diltiazem oder mit Metoprolol behandelt wurden. Metoprolol deswegen, weil Metoprolol der Komparator ist, von dem man nicht erwartet, dass er diesen CYP3A4-Weg oder die Blutungshäufigkeit verändert. Das haben die Autoren nochmal hervorgehoben. Andere Beta-Blocker, wie zum Beispiel Carvedilol steht auch, sondern gibt es die Idee, dass es eventuell über den Abbauweg auch die Blutungshäufigkeiten eventuell erhöht. Deswegen also die Reduktion des Komparators nur Diltiazem versus Metoprolol. Nun gut, also 204.000 Patienten haben sie analysiert, ein Viertel von denen hatten Diltiazem, drei Viertel von denen hatten Metoprolol, knapp die Hälfte waren Frauen, der Altersdurchschnitt lag bei 77 Jahren, mit einer hinreichenden Patientennachbeobachtungszeit, also nach Beginn der Therapie, wurden die Patienten bis zu einem Jahr Follow-up wurde ausgewertet. Die Patienten mit Diltiazem hatten dann in dieser Studie ein um 21% erhöhtes Risiko im primären Endpunkt und dieser primäre Endpunkt bestand aus einer blutungsbezogenen Hospitalisation oder eines Todes mit Nachweis einer kürzlich vorbestehenden Blutung. Also zwei Faktoren im kommenden Endpunkt. Einmal die blutungsassoziierte Hospitalisation oder der Tod mit dem Nachweis einer vorher stattgehabten Blutung. Und dieser kombinierte Endpunkt war um 21% erhöht bei den Patientinnen und Patienten, die Diltiazem und nicht Metoprolol bekommen haben. Das Risiko, die Hazard Ratio, wurde hier angepasst an die Risikofaktoren. Das ist schon einfach Risikofaktor Adjusted Hazard Ratio. Ja? Wenn man sich jetzt mal anschaut, ist denn das Blutungsrisiko besonders hoch gewesen bei diesen Patienten? Im Schnitt lag das Blutungsrisiko an Hazard Score gemessen in beiden Gruppen balanciert bei 3 und der CHEST-VASc war bei 4 in beiden Gruppen. Und noch zur Verteilung der Antikoagulation, und das war Balance zwischen den Gruppen. Ein Drittel hatte Rivaroxaban, zwei Drittel hatten Apixaban. Und ich finde das einfach eine bezeichnende Geschichte. Natürlich hat diese Analyse mehrere Limitationen, über die wir auch nochmal sprechen können. Aber ich finde die Schlagzahl 204.000 Patienten in einem sehr heterogenen Patientenkollektiv bedeutsam und dann umso klarer, dass es doch einen 20% Unterschied da drin gibt, finde ich bemerkenswert, zumal ich erst ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass Diltiazem denselben Abbauweg wie diese Antikoagulation hat.
Danke dir, spannend. Ehrlich gesagt bin ich allerdings gleich über den allerersten Satz im Abstract gestolpert. Da steht drin, Diltiazem is commonly prescribed for ventricular rate control in patients with atrial fibrillation. Commonly prescribed? Macht ihr das?
Also, wir machen es nicht, aber das lese ich ja auch immer wieder in den Leitlinien. Das scheint bei denen in den USA, auf jeden, zumindest in Tennessee, scheint das so zu sein. Ja.
Naja, immerhin sind es 50.000 gegen 150.000 ja. Patienten mit Metoprolol gewesen. Also, worüber ich auch noch gestolpert bin, ist, dass nur 3,5% der Beteiligten oder der Patienten, die eingeschlossen waren, Afroamerikaner waren. Das ist ja, entspricht ja überhaupt nicht der Einwohner, Zahl von den USA. Und da wurde die Hypothese ja von den Autoren aufgestellt, dass Afroamerikaner einfach eine deutlich geringere Inzidenz von Vorhofflimmern haben. Das war mir nicht bewusst, dass das so ist, aber es scheint tatsächlich wahr zu sein. Weißt du da was zu?
Also 3% sind Afroamerikaner, ja, das ist das, was du sagst.
Ja, genau, die da eingeschlossen wurden von Medicare, wo ja eigentlich jeder über 65 in den USA rein kann.
Ja, also wir, also weiß ich, kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das für das Gesundheitssystem dort ist. Mit einer Population gemessen stimmt das natürlich nicht, es ist unterrepräsentiert. Aber wer da in Medicare und wer da im Medicaid-System ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht. Oder wer sagen soll, trotzdem, was man nicht vergessen darf, die Studie, es wurden Patienten eingeschlossen von 2012 bis 2020. Das heißt, es sind noch einige vor dem Obamacare-System auch drin. Also auch viele, die keine Krankenversicherung haben. Auch das so müsste man in dem Kontext natürlich berücksichtigen. Aber dafür bin ich leider nicht bewandert genug, um das einzuschätzen.
Jetzt fällt da ja leider eine weitere Substanz raus. Also für Vera Pamil gibt es ja auch durch alle oralen Antikoagulantien eine Warnung vor schweren Risiken mit einer hinreichenden Datenlage. Dann dürfen wir bald nur noch eben Beta-Blocker und Digitales einsetzen. Und wenn jemand noch ein Aortenaneurysma hat, dann wird es eng mit den Substanzen, die wir haben, sind wir doch beim Schrittmacher und der HV-Knoten-Modulation. Wenn wir, oder Verödung, wenn wir denn ein Tarikat übergeleitetes Vorhofflimmern einstellen wollen. Wie denkst du das beim Verapamil? Machen wir das ja jetzt so, dass wir die Patienten aufklären und engmaschig monitoren. Wie denkst du, sollten wir denn im klinischen Alltag mit den Erkenntnissen umgehen?
Also für mich ist, sagen, wenn es keine Kontraindikation für einen Beta-Blocker gibt, ist der Beta-Blocker damit noch stärker im Sattel für als Erstlinientherapie.
Ich wollte nämlich, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wir setzen jetzt noch die THC-Mir zur Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern ein, oder?
Naja, ist nicht so häufig, das würde ich auch so sehen. Ich habe ja, als ich in London war, habe ich ja die Dirt-Tyersem-Klinik gemacht. Das waren viele Patientinnen mit kardialem Syndrom X. Da haben wir sehr viel DTRC eingesetzt. Aber ansonsten, also ich habe sehr wenige Patienten, die noch DTRC nehmen.
Erstaunlich, ne? Vielleicht die Frage auch, ob das, wie sehr anders das sozusagen ein sozioökonomisch schwächeres Kollektiv in Deutschland aufgestellt ist, ne? Mhm. Also.
Wobei ich ehrlich gesagt, ich habe mal die Beipackzettel mir angeguckt, sowohl von Apixaban als auch von Rivaroxaban. Bei Apixaban steht tatsächlich drin, dass es zu einer Interaktion kommen könnte mit Diltiazem. Das steht bei Rivaroxaban nicht drin. Und wenn man dann in die Online-Datenbank EasyDoac guckt, da gibt es überhaupt keinen derartigen Hinweis. Also so eine richtig häufige Interaktion scheint das nicht zu sein. Vielleicht ändert die Studie das jetzt, das mag natürlich sein, aber bisher gibt es da scheinbar wenig zu.
Wobei ich aber auch nicht weiß, ob EMA und FDA das sozusagen abgefragt haben, so eine Analyse durchzuführen. Das weiß ich natürlich nicht. Also wenn man nicht nachschaut, sieht man auch den Unterschied vielleicht nicht. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Mhm. Aber jetzt haben sie ja nachgeschaut. Ja.
Und EasyDoc ist doch deutsch. Also das ist doch, also ja. Und ich meine, also
das ist für natürlich mich ist richtig.
Irgendwie da, ja. Ich glaube, da ist schon auch ein Bias drin. Aber interessant.
Na gut, kommen wir zum Ende, oder?
Ich darf zusammenfassen. Wir haben von Marvin aus meiner Sicht eine schöne Arbeit. Die IGES 2 mit dem Apolipoprotein A1 Infusion bei Patienten nach Myokardinfarkt gehört. Und leider Gottes mit neutralem Ergebnis. Aber wir haben alle, glaube ich, jetzt mitgenommen, dass das HDL-Partikel seine Rolle hat, aber nicht so, wie wir es früher interpretiert haben, im Sinne von, dass wir uns von diesem LDL-HDL-Quotienten verabschieden. Und Javid hat aus meiner Sicht ebenfalls auch eine schöne Arbeit vorgestellt, wo wir jetzt alle gelernt haben, dass Diltiazem über CYP3A4 metabolisiert wird und dann letzten Endes mit den NOACs oder jetzt DOACs in eine Interaktion tritt. Aber nichtsdestotrotz lernen wir wieder, was Medikamenteninteraktion anbetrifft, dass wir da auch Auge drauf halten müssen, um dann letzten Endes die Nebenwirkung, die natürlich alle unsere Medikamente mit sich bringen können oder jetzt in dem Fall Blutungsrisiko, dann nicht noch zusätzlich dadurch in Kauf nehmen müssen. Und habe die Ehre, sozusagen die nächste Folge, das ist die Folge 44, die am 26. Juni erscheinen wird, anzukündigen. Und danke an alle.
Das war Cardio Quartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.